Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.
Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk auf der roten Couch hier in Mainz im Foyer von Werner und Merz. Toll, dass Sie dabei sind. Kosmetik, Knäckebrot, ja, Kondome, fast alles gibt es in der Variante klimaneutral, CO2-neutral oder gar klimapositiv. Diese Label sind so eine Art Must-Have geworden. Sie finden sich allerorten, im Supermarkt, im Online-Shop für Klamotten, im Schuhladen. Und Unternehmen verpassen diese Label nicht nur ihren Produkten, sondern auch sich selbst. Und wenn sie das noch nicht haben, dann versprechen sie zumindest, dass sie in den nächsten Jahren daran arbeiten werden, klimaneutral zu sein. Das klingt zunächst total vernünftig. Es wissen ja alle, dass sich etwas ändern muss. Die Klimakrise macht sich brachial bemerkbar. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind im Sommer 2022 in Europa mindestens 15.000 Menschen aufgrund von Hitze gestorben, davon 4.500 in Deutschland mit seinen Temperaturen von teils mehr als 40 Grad. Die Zukunft wird düster, wenn die Menschen nicht tätig werden. So sagt das auch der Weltklimarat. Da suggeriert der Trend zur Klimaneutralität, wir haben verstanden. Wirklich? Stimmt das? Zweifel sind da angebracht, und zwar große Zweifel. Wissenschaftler des Thinktanks New Climate Institute und der Organisation Carbon Market haben zum Beispiel 24 weltweit agierende Unternehmen unter die Lupe genommen, die sich alle als Klimavorreiter geben. Das Resultat? Regelrecht ernüchternd. Die Mehrzahl der Unternehmen bewirbt demnach zwar wohlklingende Ziele, mindert aber den Ausstoß von Treibhausgasen wenig. Viel zu wenig. Stattdessen ging sie, so sagte einer der Wissenschaftler dem Magazin Spiegel, kreativ mit CO2-Einsparungen um. Intransparent seien sie dabei zudem. Die Unternehmen, die das betroffen hat, stemmen sich gegen die Vorwürfe. Doch bleibt eine entscheidende Frage. Um die Erderhitzung in den Griff zu bekommen, braucht es eine grundlegende Neuausrichtung, eine klimafreundliche Art des Wirtschaftens. Wie ist das zu schaffen? Welche Klimastandards müssen da eigentlich gelten? Und mit welchen Tricks muss endlich Schluss sein? Unser Thema: Greenwashing muss nicht sein. Wie zukunftsfähiges Wirtschaften richtig geht. Und das besprechen wir mit zweien, die das Greenwashing schon seit Jahren beobachten und auch laut sagen, was sich dagegen tun kann. Das werden wir hören. Wir reden mit, ich freue mich sehr, Reinhard Schneider, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Werner und Merz. Er hat sein Geschäft mit Reinigungs- und Pflegemitteln schon längst radikal umgebaut. Als sie das Familienunternehmen im Jahr 2000 übernommen haben, haben sie erst die Inhaltsstoffe ihrer Mittel verändert und sich dann vor allem mit den Verpackungen beschäftigt und dem Recycling. Und sie haben darüber auch ein Buch geschrieben, die Ablenkungsfalle. Sie beschreiben darin, das ist sehr lesenswert, was einem eigentlich alles so entgegenkommen kann, was einen so abhalten kann vom klimafreundlichen Wirtschaften. Sie haben dann aber einfach weitergemacht, 2019 dann auch schon den Deutschen Umweltpreis bekommen. Was sich davon lernen lässt, das hören wir Reinhard Schneider. Toll, Sie zu sehen. Und bei Reinhard Schneider und uns zu Gast ist Thomas Fischer. Er leitet den Bereich Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe hat so einen Ruf wie Donnerhall, ist berühmt für das Erstreiten von Dieselfahrverboten in deutschen Städten. Und in den vergangenen Monaten haben sie sich auch immer wieder Klimaversprechen von Unternehmen vorgenommen, sie auf den Prüfstand gestellt. Und den klimapositiven Eistee im Getränkekarton beispielsweise, der fällt gefällt ihnen so gar nicht. Sie seien ein bekannter Anti-Einweg-Aktionist, schrieb die Lebensmittelpraxis. Es lässt sich aber auch so sagen. Sie sind Umweltwissenschaftler und wollen weg von der Wegwerfgesellschaft, die dem Klima, aber auch dem Ressourcenschutz zuwiderläuft. Wie das gelingen kann, reden wir drüber. Wie schön, dass Sie da sind, Thomas Fischer. Mein Name ist Hanna Gersmann und ich beschäftige mich als Journalistin mit Umwelt- und Wirtschaftspolitik und bin gespannt, welche Ideen Sie jetzt so haben. Aber erst müssen wir klären, was läuft eigentlich bisher so falsch. Thomas Fischer, Verbraucherinnen und Verbraucher, die orientieren sich an diesen Labeln klimaneutral, CO2-neutral oder auch klimapositiv. Was ist denn da überhaupt das Problem?
Naja, ich würde zunächst mal, um das nicht kleinzureden, unterstreichen, es ist doch sehr, sehr gut, dass Unternehmen sich heute mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen müssen. Dass offenkundig ein Bedarf an Informationen von Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher da ist und dass die eigentlich klimafreundliche und ökologische Kaufentscheidungen treffen wollen. Das war ja nicht immer so. Insofern sollte man das nochmal unterstreichen, dass die Leute eigentlich Klimaschutz machen wollen. Mhm. Die Herausforderung besteht aber darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen müssen teilweise von den Leuten an den Verkaufsregalen innerhalb von Sekunden und teilweise intuitiv getätigt werden. Und weil auch die Unternehmen zunehmend merken, dass die Leute Umweltfreundlichkeit, Klimafreundlichkeit als Hygienefaktor ansehen und als eine Selbstverständlichkeit, die umgesetzt werden muss, wird der Druck auf die Unternehmen, den Leuten zu erklären, wir sind umweltfreundlich, wir sind klimafreundlich und unsere Produkte sind das auch. Dieser Druck nimmt zu. Und weil dieser Druck zunimmt, erscheint der ein oder andere möglicherweise als klimafreundlich, obwohl er das gar nicht ist.
Also ich als Verbraucherin möchte mich eigentlich gar nicht entscheiden. Ich möchte irgendwie denken, oh, okay, jedes Produkt erfüllt diese Standards. Aber gibt es ein Produkt, wo Sie sagen, hey, das ist irgendwie wirklich mein Lieblingsprodukt ist eigentlich das falsche Wort, aber das gute Beispiel, um zu zeigen, das läuft richtig schief.
Zwei Beispiele würde ich gerne nennen. Eins, weil es absolut absurd ist und weil es weil sich daran gut erklären lässt, was eigentlich schief läuft bei der Klimaneutralitätsdebatte. Und ein zweites, um zu den Bogen zu Verpackung zu schlagen. Und dann würde ich gerne auch mit Reinhard Schneider in die Diskussion gehen, weil Ökodesign, Verpackung, Recyclingfähigkeit, Rezyklateinsatz eben ganz, ganz wichtig ist beim Klimaschutz und bei der Umsetzung des Prinzips der Kreislaufwirtschaft. Fangen wir mal mit einem ganz absurden Beispiel an. Bei Shell können Sie 1 Liter Diesel tanken und für 1 Cent können Sie diesen getankten Liter Diesel klimaneutral stellen.
3 Cent habe ich gelesen.
Dann ist es 3 Cent. Ich hatte gelesen 1 Cent, aber es spielt eigentlich auch gar keine Rolle, ob das 1, 2, 3 oder sogar 4 oder 5 Cent sind. Sie kriegen doch mit diesem Beitrag das CO2, was durch den Verbrennermotor ausgestoßen wird, ja nicht neutral gestellt. Man muss den Leuten ja auch erklären, das CO2, was ausgestoßen wird, das wirkt unmittelbar. Das trägt also sofort zum Klimawandel bei. Und wir müssen aufpassen beim Klimawandel. Und gestern hat der Weltklimarat einen neuen Bericht vorgestellt. Und es gibt auch den IPCC-Bericht. Dort wissen wir, das 1,5-Grad-Ziel ist ja kaum noch einzuhalten. Und es ist nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Und wenn man sich dann so etwas wie Verbrennungsmotoren durch 1, 2, 3 oder 4 Cent schönrechnen oder klimaneutral rechnen will, dann geht das einfach an der Realität vorbei. Weil wir müssen aufpassen, dass wir in den nächsten 5, 6 Jahren nicht in eine Debatte kommen, dass wir weitermachen wie bisher mit klimaschädlichen Aktivitäten und Lebensstilen, den Klimawandel immer weiter anheizen und dass dann irgendwann Kipppunkte erreicht werden, wo wir nicht mehr das Rollback bekommen und wo der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist. Und deshalb müssen wir Klimaschutz heute, jetzt betreiben und die Probleme jetzt lösen und uns nicht vormachen, wenn wir uns heute klimaschädlich verhalten und wir pflanzen einen Baum, dass der dann in 20 Jahren schon dafür sorgen wird, dass das Klima so bleibt, wie es vielleicht heute noch ist. Das wird ja so nicht funktionieren, weil der Baum wird ja erst in 20 oder 30 Jahren signifikante Mengen CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Und dem Klimaschutzbeitrag, den wir ihm heute zumessen, das ist ein Scheck, der auf die Zukunft ausgestellt wird. Und es ist gar nicht sicher, dass dieser Scheck in der Zukunft auch eingelöst wird.
Weil der Baum vielleicht nicht mehr da ist.
So ist es.
Kollegin hat mal von Märchenwäldern gesprochen. Was ist Ihr zweites Problem?
So, und jetzt schlagen wir den Bogen zum zweiten Beispiel. Wir sollten wirklich schauen, dass vermeidbare Emissionen vermieden werden und dass nur unvermeidbare CO2-Emissionen kompensiert werden. Kompensation ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn nur die unvermeidbaren CO2-Emissionen kompensiert werden. Jetzt ist es so, dass ich mir einen Cappuccino-Becher bei Netto angeschaut habe. Mir ist aufgefallen, dass A, ein Aluminium-Abziehdeckel drauf. Das ist schon mal extrem klimaschädlich, weil Aluminium-Einwegabziehdeckel sind ja noch klimaschädlicher als Kunststofffolien, die da drüber gelegt werden. Und dann habe ich den in die Hand genommen, habe mir das angeguckt und es ist komplett ein Fullsleeve, eine Folie, die einmal rumgewickelt ist um diesen Becher. Es gibt nicht mal einen Zipper, wo man auch nur ansatzweise diese Folie vom Becher getrennt bekommt. So, und das macht Probleme beim Recycling. Wir brauchen eigentlich Monomaterialien, wir brauchen leicht voneinander trennbare Materialien, wir brauchen ressourcenschonende Materialien. Dazu gehört beispielsweise Einwegaluminium für solche Abziehdeckel nicht. Und das Produkt wurde als klimaneutral beworben. Und dabei wurden nicht mal die einfachsten Dinge des Ökodesigns, die leicht hätten umgestellt werden können, nicht mal die einfachsten Dinge werden richtig gemacht. Trotzdem werden Zertifikate eingekauft und den Leuten erklärt, das sei ein klimaneutrales und ökologisches Produkt. Das ist doch völlig verrückt.
Reinhard Schneider, Sie haben diese Label nicht. Aber warum nicht? Das scheint ja irgendwie einen Wettbewerbsvorteil zu geben. Sonst würden ja solche Produkte nicht mit so einem Aufwand vermarktet.
Kurzfristig könnte das eventuell sein. Aber wenn es darum geht, mittel- und langfristig Vertrauenswürdigkeit aufzubauen, ist das höchst kontraproduktiv, auf Label zu setzen, die sich als Scharlatanerien letztlich herausstellen. Und ich kann Herrn Fischer nur wirklich beipflichten, das ist wirklich absurd, was man da auch immer wieder erlebt. Wir haben uns ja auch damit beschäftigt in unseren Märkten und wollten auch mal wissen, was die Landgerichte denn dazu meinen, innerhalb des Wettbewerbsrechts, ab wann eine Verbrauchertäuschung denn auch stattgefunden hat. Weil man ja Verbraucher in der falschen Sicherheit wiegt, das Richtige getan zu haben, anstatt zu lernen, welche Art von Verpackung gar nicht dazu in der Lage ist, die Umwelt zu schützen. Und herausgekommen ist, dass bei sehr vielen Fällen schon der Tatbestand wohl so gegeben ist, dass man da auch rechtlich von einer Täuschung so weit reden kann, dass man auf Unterlassung klagen kann. Das haben wir dann auch gemacht und haben jeweils auch Recht bekommen. Das macht einen vielleicht nicht unbedingt beliebter in der Branche, aber ich denke, die Wiederherstellung einer grundsätzlichen Neigung zur Vertrauenswürdigkeit sollte etwas sein, was einer ganzen Branche helfen kann, auch wieder den Konsumenten dazu zu bringen, ein paar Cent mehr zu zahlen am Regal für Umweltauslobung, die man dann auch ernst nehmen kann, weil sie auch wahrhaftig sind. Weil nur Produkte, die etwas teurer sind, können auch in die Kreislaufwirtschaft so investieren, dass tatsächlich das Klima geschont wird.
Klimaneutral heißt, es ist nicht unbedingt gleich klimafreundlich hergestellt.
Ja, weil die Klimaneutralität als Begriff ist zwar ehrenwert, nur wenn sie falsch errechnet wurde, weil zum Beispiel es gibt ja diese berühmt-berüchtigten drei Scopes, die drei Berechnungsphasen oder Berechnungsfelder, bei denen die Emissionen des Herstellers dann erfasst werden. Und Scope 1, das sind die Eigenemissionen von Treibhausgasen in unmittelbaren Produktionsprozess. Scope 2, das sind auch die Energien, die man zukauft, zum Beispiel Verheizung der Verwaltung und das an Energie, was von außen noch dazukommt in der eigenen Emissionswirkung. Und dann kommt Scope 3 und das wird dann schon gerne ausgeklammert. Das ist letztlich ja all das, was mit den zugekauften Rohmaterialien schon in die Atmosphäre gelangt ist im Vorfeld, plus die Emissionen der Logistik und auch nochmal die Emissionen in der Senke, das heißt in der entweder im besten Fall Aufbereitung, wenn es um Kreislaufwirtschaft geht, dann sind es nicht so viele Emissionen, oder in einfach nur der Entsorgung, im schlimmsten Fall Verbrennen. Und wenn man diesen riesigen Teil der ganzen Vormaterialien und der Entsorgung einfach ausklammert, dann kann man nicht realistisch den gesamten CO2-Fußabdruck errechnen. Und wenn man dann auch das, was errechnet wurde, noch nicht mal selber reduzieren muss, sondern es viel billiger kompensiert mit Bäumen, die wahrscheinlich eh nie groß werden, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und das muss auch den Leuten klar gemacht werden.
Aber was würden Sie denn dann sagen? Wie ist denn dann Ihr Ansatz? Also wie klimafreundlich wirtschaften Sie und wie berechnen Sie das?
Ich glaube, ein unangenehmer Teil der Wahrheit ist, dass man materielle Produkte mindestens nicht vollständig klimaneutral herstellen kann. Das klingt nicht so toll, aber das ist einfach so. Aber man kann einen erheblichen Teil der Emissionen reduzieren durch eigene Anstrengungen. Das heißt, überall da, wo am Anfang einfach sehr viel Energie verbraucht wird, da geht's nur über Verzicht. Aber da, wo tatsächlich Stoffkreisläufe mit wenig Energie geschlossen werden können in Menge und Qualität, da ist es möglich, deutlich Energien und damit auch CO2 zu sparen. Und zwar auch in Scope 3. Aber das kostet Geld in, ja, als Investition in neue Technologien, in Anlagen, in Bemühungen. Und es hilft schon sehr stark, wenn man nicht über Ankündigungen, Kommunikation und PR betreibt, man ist jetzt bis zum Ende des Jahrzehnts klimaneutral oder umweltneutral, sondern eher über das berichtet, was man erreicht hat in der wirklich optimalen Kreislaufführung. Weil für uns ist der Schlüssel zur Energieeinsparung und zur zum Klimaschutz die energieschonende Kreislaufwirtschaft. Und es ist ein Segen, weil das nicht mit schmerzhaftem Verzicht für den Konsumenten zusammenhängen muss.
Okay. Das Problem, Thomas Fischer, scheint ja irgendwie erkannt zu sein, weil wir müssen ja überlegen, wie sich das jetzt hier so in Ordnung bringen lässt mit diesen ganzen Labeln. Und die EU-Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht, um diese grünen Werbeversprechen besser zu regeln. Die EU-Kommission selbst geht davon aus, dass mehr als die Hälfte der Angaben über die Klimafreundlichkeit von Waren vage, irreführend oder unbegründet sind. Mehr als die Hälfte. Und der EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius hat mal gesagt, die Unternehmen haben äußerst raffinierte Wege gefunden, um Greenwashing zu betreiben. Jetzt also schlägt Brüssel diese Regeln vor. Da geht es dann auch um Angaben zum Recycling. Was erwarten Sie da?
Wir erwarten eine ganze Menge. Erwarten tun wir viel. Die Frage ist dann am Ende, wie viel auf europäischer Ebene dann von dem, was jetzt vorgeschlagen wird, am Ende übrig bleibt. Wenn es nach uns geht, brauchen wir klare Regeln, klare rechtliche Rahmenbedingungen zur Verwendung von Begriffen wie umweltfreundlich, klimaneutral oder auch umweltneutral, auch eine neue Begriffsdefinition, die von einer großen Drogeriemarktkette erfunden worden ist. Das gibt es nicht. Das ist reine Theorie. Das ist Wunschdenken. Und es darf vor allen Dingen nicht den Blick darauf verstellen, was für notwendige Maßnahmen jetzt umgesetzt werden müssen. Das ist zum Teil Suffizienz. Das ist das effiziente Arbeiten mit Materialien, das ist die Kreislaufführung von Materialien, das ist auch die Recyclingfähigkeit von Produkten und Verpackungen und den Wiedereinsatz dieser Materialien. So, und den Blick darauf, was das Wichtige ist, der darf nicht verstellt werden durch falsche Versprechungen von Akteuren, die Investitionen getätigt haben in Anlagen und in Systeminfrastrukturen, die abgeschrieben sind größtenteils und womit so lange wie möglich Geld verdient werden soll. Da brauchen wir einen ambitionierten Vorschlag. Und wir von der DUH fordern, dass Begriffe wie umweltneutral und klimaneutral in der Werbung verboten werden müssen. Das ist eine ganz klare Forderung. Und daran müssen sich Unternehmen dann am Ende messen lassen, was sie wirklich tun und nicht das, was sie sich schönrechnen.
Das mal ganz unbenommen, aber es gibt ja auch viele Produkte, die sind dann mit 100% Rezyklat und so weiter ausgezeichnet. Was ist richtiges Recycling, Reinhard Schneider?
Richtiges, gutes Recycling schließt den Kreislauf nicht nur in der Menge ohne Verluste an Material, was einfach nicht mehr zurückgeführt werden kann, sondern ist eben auch kein Downcycling, sondern hält die hohe Qualität und verbraucht nur minimale Energie innerhalb der Kreislaufführung. Und damit kann man zwar die Emissionen noch nicht auf null reduzieren, aber man schafft die beste Basis, um einen ausreichenden Konsum, weil wir ja nicht zurück wollen und vielleicht auch nicht zurück können in eine vorindustrielle Zeit, um das auch an Sensibilisierung in der Bevölkerung zu erreichen, das notwendig ist, damit Menschen auch wieder ein Zutrauen gewinnen, dass sie über ihren eigenen Konsum auch eine Entscheidungsmacht haben und auch die Wirtschaft beeinflussen können. Die stärkste Kraft, der die Wirtschaft nicht ausweichen kann, ist die Nachfrage. Kein Industriezweig kann an der Nachfrage vorbei produzieren. Und die Menschen sollten auch wieder dieses Erlebnis haben, dass sie nicht einfach hilflos ausgeliefert sind, keine erlernte Hilflosigkeit haben, sondern mit ihren eigenen Entscheidungen die Wirtschaft lenken können in die Richtung, wie sie es wollen, nämlich tatsächlich in Umweltschutz. Aber es braucht auch wirklich Transparenz. Sie müssen wissen, was hilfreich ist und was nicht, ohne irregeführt werden, ohne abgelenkt zu werden.
Wie sieht dann so ein Recycling aus?
Nun, also das sieht bei jeder Warengruppe ein bisschen anders aus. In unseren Warengruppen, die wir ein bisschen stärker oder besser beurteilen können, ist es so, dass wir nicht nur aus den bisherigen Quellen der geschredderten Mehrweg-Pfandflaschen, weil die können nicht beliebig oft neu befüllt werden, so eine Coca-Cola-Flasche ab dem 20. Mal heiß ausspülen, wird das Material automatisch geschreddert, weil es sonst einfach unansehnlich ist. Und das kann man als Rezyklat kaufen. Das ist die klassische Quelle von PET-Rezyklat in unserer Branche. Da sind die Quellen fast schon leer gekauft. Da ist nicht beliebig viel Menge da. Aber umgekehrt, gerade in der Quelle, die jetzt noch am meisten Not tut, weil auch hier recyclingfähiges Plastik entweder brutal downgecycelt wird zu irgendwelchen Mischkunststoffabflussrohren oder einfach verbrannt wird zu CO2. Da gibt es nur sehr wenige, die da wirkliches Recycling betreiben auf hoher Qualität. Wir gehören dazu, das zu machen. Zu 50% bei unseren PET-Flaschen, zu 100% bei den PE-Flaschen, um zu zeigen, dass das technologisch geht, ohne Qualitätsverlust. Und dieses Material retten wir vor der Verbrennung. Und das ist, denke ich, schon ein großer Beitrag innerhalb von Scope 3. Und natürlich bei unseren Flüssigstoffen, also den Inhaltsstoffen der Flaschen, gehen wir den biologischen Kreislauf, ist auch Kreislaufwirtschaft, über biologische Abbaubarkeit, die dort maximiert wird. Und das auch mit Stoffen, die nicht irgendwo in den Tropen angebaut werden müssen als Monokulturen wie Palmöl, sondern dass wir das über heimische Pflanzensorten abdenken mit kurzen Transportwegen.
Mhm. Thomas Fischer, muss man nicht aber trotzdem, das ist ein guter Weg, überzeugt ja auch, aber muss man nicht trotzdem noch mal alle technischen Möglichkeiten prüfen? Wir sind in Zeiten, wo wir viel über Technologieoffenheit reden und im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP festgehalten, wir nehmen chemisches Recycling im Verpackungsgesetz als Recyclingoption auf. Es ist so, dass manche Kunststoffhersteller sagen, wir schmeißen einfach alles wieder in den Sack, das ganze Plastik, erhitzen das ein bisschen, ich sag's mal ganz einfach, zerlegen das alles wieder und dann haben wir wieder die neuen Ausgangsstoffe, nämlich flüssiges Material, aus dem wir wieder Plastik machen können. Muss man das prüfen?
Man kann alles prüfen. Man muss es aber neutral und auf der Basis neutraler wissenschaftlicher Fakten beurteilen. Und wenn wir das chemische Recycling, was jetzt sehr gerne gehypt wird und von allen in den Mund genommen wird, genauer betrachten, dann sind die Vorteile marginal. Man muss grundsätzlich unterscheiden in werkstoffliches und rohstoffliches Recycling. Das werkstoffliche Recycling bedeutet, es wird ein Kunststoff, beispielsweise Polyethylen oder Polypropylen, also Standardkunststoffe, produziert. Das ist ein Werkstoff. Da steckt viel Energie drin. Und aus diesen Werkstoffen können, ohne die Struktur als solche zu verändern, andere Produkte oder Verpackungen hergestellt werden. Das ist das werkstoffliche Recycling. Und dabei geht diese Energie, die in die Herstellung des Kunststoffes reingegangen ist, nicht verloren. Das ist ganz wichtig. Weil darin besteht ja gerade der Klimaschutzvorteil, dass der einmal hergestellte Werkstoff wieder so eingesetzt werden kann. Beim chemischen Recycling ist das gänzlich anders. Das hört sich erstmal toll an, Recycling. Ja, so deshalb denkt man ja, es ist ja dasselbe. Es ist aber nicht dasselbe, weil das Problem ist, sie müssen diese Kunststoffstrukturen, diese langen Polymerketten aufspalten auf molekulare Ebene. Das bedeutet, am Ende haben sie, um das mal ganz banal auszudrücken, wieder Rohöl. Und daraus müssen sie dann wieder neuen Kunststoff im besten Fall herstellen. Das Problem ist, um das aufzuspalten, diese Kunststoffverbindung der Polymerketten auf Molekularebene, müssen sie unglaublich viel Energie reingeben. das ist schlecht. Mhm. Und anschließend, wenn Sie daraus quasi wieder den Rohstoff Öl gewonnen haben, müssen Sie ganz viel Energie wieder reinstecken, um daraus einen neuen Kunststoff herzustellen. Das heißt, an zwei Stellen müssen Sie in dieses System ganz viel Energie reingeben. Das ist nicht gut. Und das macht den Klimavorteil, den man ja eigentlich haben will, fast wieder weg und er tendiert gegen Null. Und es hat noch weitere Nachteile. Ein großes Problem ist beispielsweise, dass Sie bei der sogenannten Pyrolyse, das ist das Standardverfahren zum chemischen Recycling, 50 wohlwollende Annahme, 50% Materialverlust haben. Das heißt, Sie geben 100% Material rein, kriegen nur noch die Hälfte am Ende raus. Was ist denn das für ein Recycling? Dann haben Sie spätestens beim zweiten Materialeinsatz gar nichts mehr da. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was wir brauchen. Und am Ende des Tages haben Sie bei diesen chemischen Recyclingvorgängen, vor allen Dingen bei der Pyrolyse, giftige Nebenprodukte. Das müssen Sie noch entsorgen, damit müssen Sie umgehen. Und am Ende des Tages haben Sie möglicherweise sogar einen größeren Umweltschaden als Nutzen. Und insofern will ich nur darauf hinweisen, erforschen kann man alles. Man kann gerne innovativ sein, aber man muss auf der Grundlage neutraler Bewertungen und Ökobilanzen Feststellungen machen. Ist es das, was uns ökologisch voranbringt? Und da ist die ganz klare Antwort zum jetzigen Zeitpunkt, wir brauchen das chemische Recycling nicht. Es ist der falsche Weg und wir sollten uns auf das fokussieren, was funktioniert und den größten Umweltnutzen hat. Und das ist das werkstoffliche Recycling.
Aber Reinhard Schneider, es gibt trotzdem Leute, die sagen, dass für einige Fälle das chemische Recycling doch eine gute Sache sein könne. Zum Beispiel für Autoreifen, alte Autoreifen, weil man sie sonst verlieren würde, gar nicht mehr in den Kreislauf bringt. Was sagen Sie?
Ja, das ist ein gängiges Argument, um das Verfahren dann doch noch in der Diskussion zu halten, weil es wird häufig gesagt, naja, wenn das chemische Recycling nur dort angewendet wird, wo das Werkstoffliche einfach nicht in der Lage ist, den Kreislauf zu schließen, dann ergänzt es ja das Werkstoffliche und ist immer noch ein bisschen weniger schlecht als die ganz normale Verbrennung. Das Problem ist erstens mal, dass wie bereits erwähnt, die Qualität des Pyrolyseöls auch sehr stark von der Qualität der Eingangsware abhängt. Das heißt, es wird zwar gesagt, dass die Pyrolyse gerne nur auf das zurückgreift, was übrig bleibt beim, ich sag mal, energieschonenden Recycling, dann sind aber diese Ausfall, diese Verlustraten, die werkstofflichen, auch in der Menge und auch in der Qualität so hoch, dass man doch eher wieder Interesse hat auf die qualitativ hohen Eingangsfraktionen, also das, was auch sehr wohl mit weniger Energie werkstofflich recycelt werden könnte, zurückgreifen würde. Und dann gibt es dann doch eine Konkurrenzsituation zwischen diesen beiden Recyclingarten. Erstens. Zweitens, es wird dann gesagt, okay, wir nehmen einfach das, was nicht werkstofflich recycelt wird, zum Beispiel beim gelben Sack. Und wenn wir jetzt wissen, dass leider viel zu wenig aus dem gelben Sack derzeit noch werkstofflich recycelt wird, nicht weil es technologisch nicht ginge, sondern weil der ökonomische Anreiz fehlt, weil man in der Bundesregierung und naja, bei der Einstellung auch der Steuern und Abgaben dafür gesorgt hat, dass Virgin immer noch so günstig ist, ja, dass niemand aus dem gelben Sack das wirklich auch machen will, außer uns, dann kann man natürlich leicht sagen, okay, alles das, was bisher im gelben Sack nicht werkstofflich recycelt wurde, das ist ja anscheinend übrig geblieben, das kann man dann chemisch recyceln. Da ist auch qualitativ hochwertige Ware dabei, ja, ist ja alles super recyclingfähig, sind doch alle glücklich. Das liegt aber nicht daran, dass es die bessere Technologie ist, sondern dass man dafür gesorgt hat, dass das mechanische, werkstoffliche Recycling einfach immer zu teuer gewesen ist. Und das muss geändert werden und das könnte man durch die zwei Steuern, die schon häufig angesprochen wurden, Befreiung von der Mineralölsteuer, die immer noch da ist für Virgin-Material und auch die Steuer auf Neuplastik, die von der EU eigentlich angedacht wurde, die in Deutschland nie auf Neuplastik erhoben wurde, sondern einfach auf alles zu zahlen ist vom anonymen Steuerzahler. Das könnte man alles ändern, wenn man es denn wollte. Auch eine Fondslösung wurde schon angedacht vom Umweltbundesamt, ja, zur Förderung von recyclingfähigem Plastik. All das liegt eigentlich entscheidungsreif vor. Es wird aber nicht beschlossen.
Thomas Fischer, ist ja offensichtlich, diese EU-Regeln gegen das Greenwashing reichen einfach nicht aus. Was muss ich da jetzt in Deutschland als nächstes tun?
Das ist ja eigentlich, das liegt ja auf der Hand. Es müssen.
Moment, die Bundesregierung arbeitet noch ein Jahr lang an einer Kreislaufwirtschaftsstrategie. So klar scheint es nicht zu sein. Die nehmen sich mehr Zeit.
Ja, aber für Leute, die sich seriös mit dem Thema Umweltschutz beschäftigen, liegt es auf der Hand. Und die Umweltschutz aktiv vorantreiben wollen. Das ist unser Anspruch als Deutsche Umwelthilfe. Und insofern müssen die Rahmenbedingungen so ausgestaltet werden, dass diejenigen, die sich richtig verhalten, das heißt recyclingfähige Verpackung produzieren, Rezyklate einsetzen. Es braucht auch Anreize, effizient mit Material umzugehen. Auch Material ist häufig zu billig und wird daher auch dickwandig eingesetzt. Auch das muss geändert werden. Und dafür braucht es vor allen Dingen ökonomische Anreize. Es darf sich nicht auszahlen, beispielsweise nicht recyclingfähige Verpackung herzustellen. Und ich möchte Ihnen das mal erklären an der nicht umgelegten Plastiksteuer.
Die Sie auch gerade schon angesprochen haben.
Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Und es steht im Übrigen auch im Koalitionsvertrag drin, dass die Plastiksteuer auf verantwortliche Unternehmen, die Verpackungen in Verkehr bringen, die nicht recycelt werden, dass die dafür eigentlich belangt werden müssen, weil es ist ein unökologisches Produkt und unökologisches Handeln sollte bestraft werden und nicht belohnt werden. In Deutschland wird es nämlich belohnt. Warum? Das, was jetzt an Steuern, also Plastiksteuer, die erhoben wird auf nicht recycelte Verpackung, dieses Geld wird aus Mitteln des Bundeshaushaltes, und das setzt sich ja bekanntlichermaßen aus Steuergeldern zusammen, nach Brüssel überwiesen mit unseren Steuergeldern. Wir haben das mal runtergerechnet, das sind im letzten Jahr pro Nase, pro Kopf 15,63 Euro gewesen. Jeder von Ihnen hier im Raum hat 15,63 Euro im letzten Jahr Steuern bezahlt für Verpackungen, die nicht recycelt werden. Diejenigen, die diese Verpackung in Verkehr bringen, die reiben sich die Hände, weil sie dafür nicht belangt werden. Im Gegenteil, sie haben einen Vorteil gegenüber anderen Akteuren, die marktfähige Lösungen erstmal entwickeln müssen und die noch nicht skalieren können, dementsprechend ihre ökologischeren Produkte zu deutlich höheren Marktpreisen anbieten müssen. Und diejenigen, die immer noch mit althergebrachten, unökologischen Verpackungen und Produkten arbeiten, die werden belohnt, indem das, was sie eigentlich in ihrem Verantwortungsbereich bezahlen müssten, indem das dem Steuerzahler aufgebürdet wird. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde nicht mal einen Cent dafür ausgeben, für eine Verpackung, die nicht recyclingfähig ist. Ich finde, das ist skandalös. Und deshalb muss diese Plastiksteuer, diese 1,3 Milliarden Euro, die aus Mitteln des Bundeshaushaltes nach Brüssel überwiesen, denjenigen aufgebürdet werden, die die Verantwortung für unökologische, nicht recyclingfähige Verpackung tragen.
Bevor wir zu Rainer Schneider wiederkommen, muss ich Sie aber noch mal ganz kurz fragen. Das ist ja eine interessante Sache. Also wir haben eine Ampelkoalition, die sich schwer tut mit neuen Regeln für die Wirtschaft. Wir haben aber einen Finanzminister, dem es um jeden Cent geht und ja auch gehen muss. Wie geht das zusammen? Wieso funktioniert es nicht, dass man das nicht doch den Herstellern überlässt?
Es ist eine Ampelkoalition. Ich bin mir sicher, wenn es nach den Grünen gehen würde, und da möchte ich die Grünen auch mal im Schutz nehmen, da wird immer mit dem Holzhammer gerne draufgehauen, die haben sicherlich den Anspruch, deshalb steht es ja im Übrigen auch im Koalitionsvertrag, das ist ja hauptsächlich der Grund, die haben sicherlich den Anspruch, dass diese Plastiksteuer auf die verursachenden Unternehmen umgelegt wird. Das Problem sind, glaube ich, andere Akteure aus anderen Parteien, die sehr wirtschaftsnah sind, bei denen natürlich Druck ausgeübt wird von der klassischen Kunststoffindustrie, von der Verpackungsindustrie, die noch mit Virgin Material, mit Neumaterial umgeht. Und damit lässt sich gutes Geld verdienen. Und da wird natürlich wirtschaftlicher Druck ausgeübt. Und ich habe noch im Ohr, dass die gängige Argumentation war, jetzt können wir nicht noch, nach der Corona-Pandemie stehen ja alle Unternehmen in Deutschland an der Wand. Und jetzt können wir nicht auch noch die Unternehmen aus der Kunststoffindustrie und aus der Verpackungsindustrie zusätzlich belasten mit der Umlage der Plastiksteuer. Da gehen noch alle pleite. Das wollen wir ja alle nicht. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht.
Das ist wahrscheinlich zu kurz gedacht. Es ist ganz offensichtlich zu kurz gedacht. Aber was sich daran ja zeigt, ist, dass es ein wirklicher Kraftakt ist, ja, diese Lösung für so eine klimaverträgliche Zukunft zu finden. Ist ganz klar für alle. Die Emissionen müssen runter. Sie finden das nicht so ein Kraftakt, aber dann erklären Sie mal, warum wir nicht so einen Ruck haben. Wir haben einen Klimakanzler, Olaf Scholz, der hat sich selber so genannt, und trotzdem wird nicht umgesteuert. Warum bleibt es bei netten Versprechen?
Ja, weil es ist eine menschliche Verhaltensweise, einen gewissen unangenehmen Teil von Verantwortung lieber abzuschieben, anstatt sich einfach dran zu machen, es zu übernehmen und sich dafür zu committen und dann auch dafür Gewohnheiten zu ändern. Und deswegen gibt es in vielen Teilen der Gesellschaft, zwischen den gesellschaftlichen Akteuren, so einen Trend, dass man sich eher so gegenseitig versucht, so ein bisschen einzulullen, entweder in Hoffnungen, dass man ja eigentlich schon relativ viel tut. Und wenn das dann irgendwo sich als nicht wirklich tragfähig und wissenschaftlich und letztlich auch wirtschaftlich nicht so erfolgreich herausstellt, dann versucht man sich einfach gegenseitig die Schuld dafür zuzuschieben, um dann das Bewusstsein zu haben, man selber hätte es ja anders gemacht, aber es ging halt nicht. Und dazu gehören auch viele Ablenkungsfallen des Greenwashings und der gegenseitigen Blockade. Die Frage ist, ob man diese Negativspirale, die am Ende in fast so einer Depression, Hilflosigkeit oder auch bei manchen in Wut, einfach ungerichteter Wut endet, ob man die umdrehen kann. Und ich hatte mir auch Gedanken darüber gemacht, gibt es denn einzelne Betätigungsfelder, bei denen besondere Sensibilitäten, besondere Hebelwirkungen aktiviert werden können, ohne jetzt in einem riesigen Kraftakt das gesamte Gesellschaftssystem auf den Kopf zu stellen. Da muss man halt darauf achten, auf welche Reize und Anreize gerade Großunternehmen wie zum Beispiel die auch der Plastikindustrie, und da gibt's ja auch sehr, sehr große, ja, die dann trotzdem, ne, auch wenn man Angst hat vor Plastiksteuern, dann bis zu 10 Milliarden irgendwo in China investieren wollen für eine Virgin-Plastik-Herstellung mit chinesischem Energiemix. Auf was reagieren die überhaupt noch? Und da gibt's einen sensiblen Punkt, und das ist der Börsenkurs. Weil wenn ein solches börsennotiertes Unternehmen eine Verkaufempfehlung bekommt von den Börsenanalysten, denen die immer berichten müssen, dann können die sich weniger refinanzieren. Das heißt, kein CEO eines Großkonzerns, Börsenkonzerns möchte, dass sein Aktienkurs fällt. Weil wenn das 3 Jahre in Folge passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er ausgewechselt wird. Und die Frage ist, nach welchen Kriterien wird denn bestimmt, wann der Börsenkurs steigt oder fällt? Und dann sind wir bei den Börsenanalysten, die halt immer noch die Bilanzkennzahlen vergleichen. Und da gibt's ja ganz, ganz viele, ja, Rendite und so weiter, Shareholder Value. Und natürlich gibt's neuerdings auch ESG-Kriterien, wie umweltfreundlich man denn auch arbeitet, dass man dann skandalfrei ist. Aber das sind letztlich Kriterien, die eher Stabsstellen und Fassadenillusionen aufrechterhalten. Ja, habt ihr denn bei eurem Großkonzern Sonderbeauftragten für Nachhaltigkeit und für gegen Kinderarbeit und Gleichstellung und so weiter? Das sind alles nette Themen. Aber ob in der Hauptwertschöpfung das wirklich auch so umgesetzt wird, dass maximal die Potenziale der Energieeinsparung, der Klimaschonung genutzt werden, das überprüft niemand. Wenn das gemacht würde, eben über unangemeldete Audits, dass dann wirklich auch Nachhaltigkeitsexperten der jeweiligen Branche mal schauen, was gelebt wird hinter diesen Selbstdeklarationsfassaden, dann würden ganz andere Bilder herauskommen. Und wenn dann Unternehmen plötzlich abgewertet würden, weil sie ihre eigenen Umweltversprechungen bei weitem nicht einhalten, was man viel früher erkennen würde, dann würden die schon empfindlich darauf reagieren, weil fallende Börsenkurse heißt mangelnde Investitionen in der Zukunft und heißt Verlust an Wettbewerbsfähigkeit für diese Unternehmen. Ganz empfindliche Stellschraube, will aber niemand rangehen, weil dann ganze Portfolios von Banken plötzlich ganz andere Wertigkeiten bekommen könnten, weil diese Großkonzerne dann anders gesehen würden. Das hätte aber eine große Wirkung. Aber die Analysten selber wollen auch gar nicht so es genau wissen, weil, naja, dann könnte man nicht so leicht Anlegern irgendwas vorgaukeln über, naja, die sind doch demnächst klimaneutral und die machen schon alles, was geht.
Thomas Fischer, es gibt Stellschrauben, hören wir gerade, eindrücklich. Es passiert aber so wenig. Müssen sich auch Umweltschützer selber überlegen, was sie in der Kommunikation eigentlich falsch machen? Wo bleibt der größere Druck?
Das ist ganz sicher nicht die Schuld von Umweltschutzorganisationen, dass unsere Gesellschaft so aussieht, wie sie aussieht. Und dass wir beim Thema Klimaschutz 5 nach 12 haben. Wenn wir unsere Arbeit nicht machen würden, dann wäre es eh schon alles, wäre eh schon alles verloren. Ich denke, das, was Herr Schneider gesagt hat, ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Man muss alte, unökologische Wirtschaftsweisen und Zöpfe abschneiden. Wie macht man das am besten? Indem man sie von den Geldflüssen abnabelt. Das überhaupt nicht verständliche Wort Taxonomie ist da ein Begriff, der auf europäischer Ebene auch eine Rolle spielt. Es gibt eine EU-Taxonomieverordnung. Dort hat man den ersten Versuch gemacht, genau das, was Herr Schneider beschrieben hat, einzustufen, welche Geschäftsfelder wie umweltfreundlich sind. Und umweltfreundliche Geschäftsfelder sollen zukünftig von Mittelvergaben, von öffentlichen Ausschreibungen, von Geldflüssen, von Investoren abgeschnitten werden. Und das gehört sich eigentlich auch so. Da ist eine Menge falsch gelaufen, weil natürlich im Hintergrund fleißig lobbyiert wurde. Und das hat jetzt leider zu dem absurden Ergebnis geführt, dass Atomkraft und Gaskraft plötzlich klimafreundlich ist und dass das eine grüne Technologie ist, was es ja in der Realität nicht ist. Das darf uns aber nicht abschrecken, diesen Weg weiter zu verfolgen. Wenn die Kriterien richtig gelegt werden, dann können wir auf eine effiziente Art und Weise alte, unökologische Zöpfe abschneiden. An diesem Themenpunkt, da würde ich mich jetzt nicht geschlagen geben, weil es im ersten Versuch nicht geklappt hat, da müssen wir natürlich weiter dranbleiben. Wie Sie das vorgeschlagen haben, dass das in der Praxis kontrolliert wird und auditiert wird, gerne, finde ich eine gute Idee, dass man da noch mehr Transparenz reinbringt. Das muss dann aber verpflichtend vorgeschrieben werden, damit man eben keine Luftschlösser aufbaut. Und insofern Taxonomie, die Geldmittel in die richtige Richtung lenken und vor allen Dingen auch beim Thema grüne öffentliche Beschaffung. Wenn der Staat sich hinstellt oder wenn der Bundeskanzler sich hinstellt und sagt, er ist ein Klimakanzler, er muss das auch erstmal beweisen. Das bedeutet, der Bund und die Länder müssen beispielhaft vorausgehen. Wenn die Klimaschutz predigen, dann müssen sie den auch umsetzen. Das bedeutet, die richtige Einkaufspolitik, nämlich in der öffentlichen Beschaffung, die Kriterien so vorgeben, dass nur noch die Produkte gekauft werden, die wirklich umweltfreundlich sind, die dadurch einen wirtschaftlichen Push, eine Nachfrage erfahren. Und dadurch kann wieder skaliert werden, dadurch können wiederum diese ökologischen Produkte günstiger angeboten werden. Und deshalb spielt die grüne öffentliche Beschaffung auch eine wichtige Rolle.
Reinhard Schneider, können Sie mir mal sagen, was eigentlich gut läuft? Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit nur gehört, was schlecht läuft.
Es läuft gut, dass es eine Zuwendung der deutschen Verbraucher zu Marken gibt, die einen Vertrauenswürdigkeitsplus aufweisen. Und dass dort sogar die Zahlungsbereitschaft ein bisschen höher ist als sonst im Durchschnitt. Das heißt, die Verbraucher sind in ihrer Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungswilligkeit sogar schon ein bisschen weiter als viele Politiker. Das heißt, es gibt bereits eine Basis, dass Verbraucher, wenn sie das Gefühl haben, sie werden transparent auch ins Bild gesetzt, welche Marken denn ihre Versprechen bisher immer eingehalten haben und man daher davon ausgehen kann, dass sie das auch weiterhin tun und die halt davon leben, was sie umsetzen und nicht das davon, was sie irgendwann mal ankündigen, vielleicht irgendwann mal erreichen zu können, dass man bei dieser Zuwendung merkt, okay, diese Wahrhaftigkeit hat einen Wert. Das heißt, sie wird honoriert und das Interesse der Verbraucher ist schon da, wirklich funktionierende Maßnahmen mit ein bisschen mehr Preis auch zu unterstützen. Aber das darf man nicht überreizen, erst recht nicht in Zeiten der Inflationsangst, ja, wo das verfügbare Einkommen natürlich eher sinkt. Deswegen braucht es unbedingt eben auch diese Erleichterungen aus der Politik, Anreizsysteme, die Märkte entstehen lassen, die Kreislaufwirtschaft darstellen und fördern. Und das Interesse, das grundsätzlich zu tun, Herr Fischer hat es auch eingangs sehr richtig beschrieben, das ist ja da. Die Leute sind eigentlich gutwillig, aber sie wissen nicht, wie sie es dann konkret umsetzen können. Und bei jeder Enttäuschung passiert wieder etwas, das leider wieder kontraproduktiv ist, dass die Leute sich eher wieder auf die Preiswürdigkeit zurückkonzentrieren, weil das das einzige Kriterium ist, was sie unmittelbar selber vergleichen können mit anderen Angeboten. Also von daher, wir müssen das fördern, was wirklich Vertrauen auch bisher schon hat aufbauen können, um in diese Positivspirale hineinzukommen.
Dann müssen wir jetzt zum Schluss noch zwei Dinge klären. Thomas Fischer, Sie müssen mir jetzt sagen, welchen Rat haben Sie eigentlich für Verbraucherinnen und Verbraucher? Was sollen die denn jetzt tun?
Verbraucherinnen und Verbraucher können eine ganze Menge tun. Beim Thema Verpackung. Zunächst mal da, wo es geht, drauf verzichten. Es gibt jede Menge sinnlose Umverpackungen. Bei der Zahnpastatube, die Pappschachtel. Viele Markenprodukte sind unnötigerweise verpackt, umverpackt, auf Umverpackung verzichten, auf kleinteilige Verpackung verzichten. Darauf achten, wenn die Hinweise vorhanden sind, dass Rezyklate eingesetzt werden, dass die Verpackungen auch recyclingfähig sind. Mehrwegverpackungen spielen insbesondere im Getränkeverpackungsbereich, aber auch für Milch- und Joghurtprodukte eine ganz wichtige Rolle. Obst und Gemüse können Sie unverpackt einkaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo auch die Leute alles richtig machen können. Das würde ich den Verbrauchern und Verbrauchern raten. Den Leuten möchte ich aber heute in dieser Runde, wo ich schon mal hier bin, auch noch mal was mitgeben. Und zwar was Positives. Ich sehe die Chancen, die wir haben. Zum einen haben wir die Leute, die Klimaschutz immer mehr einfordern. Olaf Scholz hätte früher auch nie freiwillig gesagt, dass er ein Klimakanzler ist. Da wäre er wahrscheinlich beim Lügen rot geworden. Passt ja auch zur Parteifarbe. Aber das Problem ist, Sie müssen sich ja fragen, warum der sich als Klimakanzler bezeichnet. Weil das Thema so enorm aufgeladen, emotional aufgeladen ist. Hunderttausende junge Leute gehen für ihre Zukunft, für den Klimaschutz auf die Straße. Und das können wir doch nutzen, diesen Rückenwind. Und wir haben eine grüne Umweltministerin. Wir haben einen starken Robert Habeck im Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium. Das gab es ja früher so auch nicht. Und das zeigt die Bedeutung. Und wir haben jetzt darüber geredet, was die Lösungen sind. Und die müssen jetzt angepackt und umgesetzt werden. Die Chancen sind da, die waren noch nie so groß, das in die Umsetzung zu bringen. Und nur weil es bis jetzt nicht gemacht wurde, würde ich nicht verzagen und die Flinte ins Korn werfen, sondern ich würde sagen, jetzt erst recht. Ich muss es noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Plastiksteuer, Fondsmodell, Recyclingfähigkeit, Rezyklateinsatz fördern, die Subvention für fossilbasiertes Neumaterial, die Steuersubvention abschaffen, Mehrweg fördern, insbesondere bei den Lebensmittelverpackungen. Und Materialien müssen grundsätzlich teurer werden, dann wird auch sparsamer damit umgegangen.
Reinhard Schneider, da haben wir ein ganzes Arbeitsprogramm für die Regierung. Aber sagen Sie doch mal, es gibt ja auch in der Wirtschaft viele, die an den Lösungen arbeiten. Auch das haben wir gehört. Welche Empfehlung haben Sie für die?
Dass Sie sich auch mal bewusst machen, was Sie denn langfristig Ihrer Firma Gutes tun, wenn immer wieder Versuche in Angriff genommen werden, die absehbar wissenschaftlich zum Scheitern verurteilt sind, weil sie nicht zu Ende gedacht sind, sondern dass, dieser Vertrauensverzehr, und es ist so, dass, da gibt es Statistiken darüber, das Vertrauen des deutschen Konsumenten noch nie so gering war in Markenversprechen wie derzeit. Dass dieser Trend dazu führt, dass am Ende die Zahlungsbereitschaft bei den nicht so vertrauenswürdigen Marken sehr schwer wieder aufzubauen ist. Das heißt, da muss man rechtzeitig die Kurve kriegen, um diese Vertrauenswürdigkeit wieder in Angriff zu nehmen. Und der Turbo, der kann tatsächlich auch zugeschaltet werden, wenn das ein Thema ist, was auch mal Börsenanalysten beginnt, ernsthaft zu interessieren. Weil ansonsten sind wir tatsächlich in dieser Billigspirale, die wenig Spielräume für Nachhaltigkeitsinvestitionen und Technologiewechsel offen lässt. Daher tatsächlich die Positivelemente ganz gezielt fördern. Und ich sehe auch eine enorme Chance dieser Bundesregierung, dass wir eine so starke grüne Beteiligung der Koalition haben. Aber sie muss sich auch den Mut und die Entschlossenheit erkämpfen, auch Dinge durchzusetzen, die zum Teil schon längst im Koalitionsvertrag drinnen stehen.
Reinhard Schneider, Thomas Fischer, ganz herzlichen Dank. Der Menschheit laufe die Zeit davon. Mittlerweile mache jedes Zehntelgrad weniger Erderhitzung einen Unterschied. Auch das hat der Weltklimarat ganz klar gesagt. Es ist Zeit, Versprechen nicht nur zu machen, sondern sie auch einzuhalten auf allen Ebenen. Beim Klimakanzler, bei den klimaneutral sich nennenden Unternehmen, bei uns allen. Das geht, wir haben es gehört, in diesem Sinne. Alles Gute, auf in die Zukunft und Ihnen danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören und Mitdenken. Dankeschön. Ich sage Tschüss.
Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.